Schön, dass du eingeschaltet hast hier beim Gründercast. Gründen, multiplizieren und entwickeln. Der Gründercast ist ein Podcast mit Björn Wagner und Klaus Schönberg. Ich freue mich, wir haben Gründercast, eine Folge über Dekonstruktion aus einer ganzen Reihe, die wir da machen. Erste Folge haben Klaus und ich ein bisschen Bücher vorgestellt, ein bisschen aus der Geschichte von dem erzählt. Und heute haben wir einen wunderbaren Gast hier. Und ich freue mich schon ganz lange auf diese Folge. Das ist nämlich Arne Kopfermann. Hallo Arne.
Und ich freue mich auch, bei euch zu sein. Hallo.
Genau. Arne.
Ich bin übrigens auch da.
Ich kann es mir zwar kaum vorstellen.
Jemand bemerkt oder so. Ja, Klaus Schönberg, genau.
Wir freuen uns auch, dass du da bist, Klaus.
Stimmt, genau. Wie gut, dass du dich hörbar machst, Klaus. Siehst du mal, wie aufgeregt ich bin. Arne, ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass es Menschen gibt, die dich nicht kennen oder deine Musik, aber du hast schon so viel gemacht. Du bist Musiker, du bist Theologe, du bist Autor, du bist Coach, du bist Redner. Erzähl uns doch mal ein bisschen was von dem, wo du gerade stehst, was du gerade machst, damit Leute, die dich vielleicht nicht gut kennen, einfach ein bisschen was zu dir erfahren.
Also vielleicht mal ganz kurz zu dem Thema, mich kennt jeder. Das ist ein bisschen so, wie Andreas Malessa das gesagt hat, wir sind Sandkastenprominente. Wenn wir über so ein Festival laufen wie Springfestival oder ähnliches, dann sind wir bekannt wie ein bunter Hund. Und wenn wir im lokalen Edeka sind, kennt einen keine Sau. Also so viel mal zu dem Thema.
Okay.
Ich habe verschiedene Hüte auf und diese Hüte begleiten mich sowohl privat wie auch beruflich. Ich betreibe ein Tonstudio und in diesem Tonstudio produziere ich Musiker bzw. ihre Singles und Alben. Und das geht oft von Firmen aus, die mir den Auftrag geben, manchmal auch von Privatpersonen. Das ist ein Arm meiner Tätigkeit. Dann habe ich gerade während der Corona-Zeit sehr angefangen, meine größte musikalische Gabe ein bisschen auszubauen, nämlich noch mehr Songs zu schreiben. Ich bin ein Vielschreiber, schreibe mit sehr, sehr vielen tollen Kollegen im ganzen Land. Und das geht über Zoom. Das haben wir alle vorher nicht so richtig auf der Kette gehabt. Aber mit der Corona-Pandemie haben wir die Erfahrung gemacht, dass man auch mit Leuten, die aus anderen Städten kommen, so wie wir heute auch, ganz wunderbar zusammenschreiben kann, auch über digitale Medien. Und das habe ich also intensiv in den letzten Jahren betrieben und tue das auch weiter. Das ist so ein zweiter Arm. Ein dritter Arm wäre, dass ich Live-Konzerte gebe. Das war während der Pandemie natürlich sehr eingeschränkt, ist jetzt wieder möglich. Allerdings sind im Moment die Gemeinden sehr vorsichtig, weil sie zuerst mal wieder dazu rufen, dass die Leute bitte in den Gottesdienst kommen und die Kleingruppen besuchen. Und die Kunst ist so ein bisschen das dritte Rad am Wagen und fällt im Moment so ein bisschen hinten runter. Insofern habe ich dieses Jahr nicht so viel live zu spielen, wie das eigentlich für mich normal ist. Der vierte Bereich ist, dass ich in der Worship Academy im Schwarzwald engagiert bin als Dozent für verschiedene Themen, die sehr musikpraktisch sind, aber auch viel mit Musik in der Gemeinde zu tun haben und dort in die Theorie und Theologie einsteigen. Und ein ganz wichtiger Arm für mich ist im Moment die Frage zu stellen, wie Gemeindemusik jenseits der charismatischen Strömungen in den stärker evangelikal geprägten Gemeinden ausgedrückt werden kann. Denn im Moment ist es so, dass die weltweiten Protagonisten in dem Bereich alle in fest charismatischer Hand sind. Und das merkt man eben ein bisschen auch an der Theologie. Und das passt nicht für jede Gemeinde, einfach die Songs zu übernehmen, nur weil sie auf YouTube die meisten Klickzahlen haben. Also das beschäftigt mich so ein bisschen, wie Gemeindemusik sich verändern muss, damit sie auch aus den Kinderschuhen erwächst und auch die Themen, die jenseits liegen, anfasst. Wir haben uns als Songwriter, glaube ich, ein bisschen schuldig gemacht, die in diesem Lobpreis- und Anbetungssegment ansässig sind, den Menschen auch für die schwierigen Zeiten des Lebens Lieder zu leihen. Und das Problem, was dann entsteht, ist, dass Menschen Gott gegenüber sprachlos werden, wenn sie für solche Zeiten keine Lieder haben. Und die Folge von Sprachlosigkeit ist immer Beziehungsverlust. Also das ist etwas, was wir sicherlich in diesem Podcast auch streifen können an der einen oder anderen Stelle, wie Lieder auch das ausdrücken, was in der Seele passiert und was in der Seele wund ist. Und es ist eben absolut dazugehört, also dieses Vorbild der Psalmen. Das wäre so ein wichtiger Arm. So, jetzt habe ich, glaube ich, die allermeisten Dinge genannt. Ich bin auch noch Vater und Ehemann und sehr gerne heimisch in der Frankfurt City Church in, in Frankfurt und engagiere mich dort ehrenamtlich so gut ich kann.
Stark, herzlichen Dank. Ich glaube, das waren 5, 6 Bereiche, von daher haben wir schon mal einen echt guten Einblick bekommen, wer Arne Kupfermann ist, was du so machst, was dir auf dem Herzen liegt.
Arne, ich habe dich zum ersten Mal vor 30 Jahren noch auf einer Audiokassette, Kassettenrekorder, das gab es mal früher, war so ein Instrument, mit dem man Musik hören konnte, über die bevorstehende Erweckung in der Hamburger St. Petrikirche reden hören. Kannst du dich daran noch erinnern?
Ich habe darüber geredet, dann aber auch in einem Interview, oder?
Nein, du hast es, es waren so verschiedene Statements und du warst einer von denen, was jetzt bald passieren wird, voller Leidenschaft, voller Pathos und was bald passieren wird.
Das ist sehr spannend. Daran habe ich in der Tat keine Erinnerung. Natürlich an den Umstand, dass ich dort in einer Gemeinde war, die so eine Naherwartung hatte, dürfen wir das so unerklärt sagen für unsere Zuhörer. Ja. Genau, also ich war in einer Gemeinde, die sehr stark geprägt war von. Man muss vielleicht ein bisschen ausholen. Mein Vater hat in den 80er Jahren einen charismatischen Aufbruch an der St. Petrikirche in Hamburg mitbegründet, wo diese Gemeinde innerhalb von wenigen Jahren auf über 1000 Gottesdienstmitglieder angewachsen ist. Das primäre Organ dafür war ein Grundkurs des Glaubens, weit bevor es Alpha-Kurse gab. Und die haben große Wellen geschlagen im Hamburger Umland. Menschen kamen aus einem 50-Kilometer-Radius in diese Kirchgemeinde. Und er ist dann irgendwann, also mein Vater ist irgendwann aus der Landeskirche ausgetreten, hat die Ansgarkirche gegründet und hatte die Hoffnung, dass er damit noch pointierter Gemeindeaufbau betreiben kann, der viele tausend Menschen in Hamburg erreichen kann. Und das war so Anfang der 90er Jahre und ist in der Weise nicht passiert. Wir haben damals geträumt von einer großen Halle mit 2000 Sitzplätzen, die wir gerne füllen wollen mit Gemeindegliedern alleine und darüber hinaus eben so einen ganz besonderen Ort schaffen wollten, der in die Hamburger Umwelt, die Umgebung dort hinein wirkte. Und ich war jüngster Ältester dieser Gemeinde, Ältester gleich in der Gemeindeleitung, war auch angestellt dafür und wir hatten schon eine Erwartung, dass das noch ein bisschen weitergeht, haben später dann leider erleben müssen, dass ganz unterschiedliche Faktoren für so ein Gemeindewachstum und auch die Begrenzung zuständig sind und dass das leider nicht ganz so gekommen ist, wie wir es uns vorgestellt haben. Vielleicht auch, weil wir außer Acht gelassen haben, was für ein enormer Faktor diese landeskirchliche Zugehörigkeit damals in dem Aufbruch in Petri war, die in dem freikirchlichen Geschehen so nicht 1:1 weitergehen konnte.
Ich erinnere mich noch gut an die Zeit. Ich habe in Hamburg damals Theologie studiert und wir sind mit vielen Studenten sonntagsabends nach St. Petri gepilgert, weil dein Vater ein genialer Prediger auch war. Und mit dem Farbwechsel, mit diesem Glaubensgrundkurs, habe ich meine ersten Grundkurse des Glaubens sehr erfolgreich gemacht. Also ganz, ganz spannend. Wir sind uns über die Jahre hin an verschiedenen Stellen mal begegnet, Arne, als in Konzerten, in meiner Eigenschaft als Pastor der Petrusgemeinde, als Mensch, der mitverfolgt hat, die öffentliche Reflexion, die von dir war in Bezug auf deine Tochter, die verunglückt ist. Und jetzt zuletzt als Autor deines Buches Auf zu neuen Ufern, befreit zu einem ehrlichen Glauben, auf den wir heute besonders eingehen werden. Das lag 2 Jahre jetzt bei mir. Da steht auch ein netter Gruß von dir noch drin. Und jetzt habe ich es aber dafür mit hoher Begeisterung gelesen. Und zwar, weil du ein starkes, persönlich und theologisch gut reflektiertes Buch geschrieben hast. Hat mir sehr, sehr gefallen. Wir gehen heute darauf ein. Und es ist ein Buch, was wir brauchen. Also von daher nochmal zum Titel. Der Titel Auf zu neuen Ufern, das kann alles sein. Ne? Jeder ist ein Allgemeintitel. Aber der Untertitel Befreit zu einem ehrlichen Glauben, das klingt, als wenn du und viele andere in einem unehrlichen Glauben gefangen waren. Was meinst du damit?
Ja, das ist ein bisschen unfair an diesem Untertitel, weil es unterschiedliche Phasen des Glaubens gibt. Darauf werden wir uns auch noch beziehen heute. Und in keiner der Phasen hatte ich das Gefühl, dass ich meinen Glauben unehrlich lebe. Es ist ja so, dass man viele Dinge erst in der Retrospektive anschauen kann und sagen kann, okay, ich habe mir damals an der einen oder anderen Stelle etwas vielleicht schön geredet oder vorgemacht oder ich habe nicht die ganze Wahrheit gesehen oder ich habe nicht die ganze Breite überblickt an Themenfeldern, die damit einhergehen oder sie vielleicht auch nicht sehen wollen. Das sind ja ganz unterschiedliche Dinge möglich. Das heißt, für mich ging es darum, in einer bestimmten Phase meines Lebens, das war jetzt mal stark auch durch den Tod meiner Tochter ausgelöst, Glaubenssätze zu hinterfragen, Haltung, die ich kennengelernt habe in der Kirche, so Sätze wie Gott beschützt immer. Ne? Gott schützt die, die auf ihn vertrauen und so. Man lebt mit manchen Sätzen, obwohl die Vernunft einem sagt, schau doch mal in die Welt, du siehst ja, ganz so kann das nicht funktionieren. Aber es hängt so viel dran. Also an vielen Sätzen, die man übernimmt von anderen Leuten, vielleicht erstmal im Kindergottesdienst ganz kindlich vertrauend lernt und dann weiterträgt ins Leben, da merkt man schon instinktiv, irgendwie ist das nicht ganz stimmig, irgendwie passt das nicht zu allen meinen Erfahrungen, die ich im Leben habe, aber ich bin viele Jahre begleitet worden von dem Satz, wenn du die Wahl hast zwischen den Sätzen, die deine Erfahrung dich lehrt und den Sätzen, die die Bibel dich lehrt, dann wähl im Zweifelsfall die Bibel. Und das ist natürlich, damit muss man dann ein bisschen umgehen, weil die Frage ja genau am Ende ist, wie lese ich die Bibel und wie gehe ich damit um? In welchen Kontext rücke ich das, was ich dort lese? Und kann ich überhaupt einen Kontext wahrnehmen, der so genau sagt, wie eine Stelle wahrzunehmen? Das macht ein ganzes Universum an Fragen auf.
Amen.
Ein Universum an Fragen. Ich glaube, das ist allein das, könnten wir mal ein Lied zuschreiben. Genau, sorry, wenn ich das jetzt so einfach mal sage. Aber ein Universum an Fragen, Dekonstruktion und diese ganzen Sachen, das ist ja genau das. Man kommt im Leben an Punkte, wo man plötzlich Fragen hat. Und davon hast du eine ganze Menge und beschreibst in dem Buch natürlich auch, wie du mit diesen Fragen und dieser ganzen Entwicklung umgehst. Wir haben so die Erfahrung gemacht, dass man sich von bestimmten Glaubensvorstellungen auch erstmal verabschieden muss, dass Dekonstruktion was damit zu tun hat, dass man ja einfach zu dem vorher auch irgendwie ein Verhältnis haben muss und einfach sagen muss, ja, das passt irgendwie nicht mehr, das dekonstruiere ich. Wie ist das bei dir gewesen? Wovon hast du dich verabschiedet? Oder könntest du das überhaupt so sagen? Und wie definierst du diesen Prozess, also den wir als Dekonstruktion bezeichnen?
Zuallererst mal, und damit muss ich ein bisschen einhaken, auch an dem, was 2014 geschehen ist. Wir hatten einen Autounfall, meine Tochter lag 10 Tage auf der Intensivstation. Und in dieser Zeit habe ich zu keiner Sekunde und auch keinen Tag oder keine Woche, Monat danach, habe ich einen Zweifel daran gehabt, dass es Sarah gut geht. Dafür gibt es keine logischen Gründe, dafür gibt es keine Bezugspunkte, die ich jetzt heranführen kann, meine 14 Gründe, warum das so ist oder so. Das war ein Herzenswissen, ich glaube ja ohnehin, ein festes Vertrauen ist auf das, was ich nicht sehen kann. Und von daher, es gibt bestimmte Dinge in meinem Glauben, die sind selbst in der größten Krise meines Lebens nicht angetastet worden. Ich bin ganz oft gefragt worden, warum wir unseren Glauben nicht verloren haben in dieser Zeit. Und ich kann nur ganz ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Ich habe mir eine Zeit lang vorgestellt, der Grund könnte vielleicht sein, dass so viele Leute für uns gebetet haben. In der Zeit, also ich weiß von buchstäblich Menschen auf allen Erdteilen, weil das mit der Sandkastenprominenz, das hat sich halt wie ein Lauffeuer verbreitet und ganz viele Leute haben Anteil genommen an uns und das später auch in E-Mails und sonst wie bekundet. Und das war natürlich tröstlich, dass viele Leute daran Anteile haben. Und ich habe mir so ein bisschen überlegt, das könnte vielleicht auch der Grund sein. Und habe dann aber später nochmal über diesen Satz nachgedacht. Wenn das wirklich so wäre, dass wir unseren Glauben nicht verloren haben, weil eine, sagen wir mal, kritische Menge von Betern auf den Plan getreten ist, dann muss man auch einfach überlegen, was für ein Gottesbild das ist. Denn das würde ja heißen, dass wenn Ida mit ihren 3 Leuten Hanseln im Hauskreis sitzt und die hat eben keine Öffentlichkeit, die an sie denkt, dass das bei ihr vielleicht nicht so ist, weil dann die Lupe Gottes nicht groß genug ist, um über der Erde zu kreisen und den kleinen Spot herauszufinden, wo Not an der Frau oder am Mann ist und das auszudrücken. Und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, nee, also so einem Gott möchte ich nicht nachfolgen, der sozusagen die ganz großen Dinge warnet, die wichtigen Personen oder so, zumal ich mich überhaupt nicht als die wichtige Person sehe. Und das hat dann dazu geführt, zu sagen, ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Ich weiß nicht, warum ich dieses Grundvertrauen nie verloren habe. Ich beschreibe es immer so, Glaube ist ein Muskel, aber Glaube ist auch ein Geschenk. Ein Muskel kann man aufbauen. Und wenn man seit seiner Kindheit in die Kirche gegangen ist und mit christlichen Gruppen zusammen war und Gebet in seinen Alltag integriert hat und so weiter, dann ist das ein bisschen auch so wie ein Glaubensmuskel, der durch Aktivität gestärkt wird. Aber genauso wie es in der menschlichen Welt auch die Krankheit des Muskelschwunds gibt, wodurch eben ein schmerzhaftes Geschehen von einem Moment zum nächsten so ein Muskel in sich zusammenfallen kann oder innerhalb von kurzer Zeit, glaube ich, kann das auch in geistlichen Dingen passieren, nämlich durch Verlusterfahrungen, durch Brüche, durch sehr schmerzhafte Interventionen, die man nicht hat kommen sehen und die etwas mit dir machen. Übrigens auch so auf einer globalen Scale, wie jetzt Corona oder so. Und wenn der Muskel nicht mehr hält, dann funktioniert nur noch Glaube als Geschenk, als etwas, was ich von dem ich gar nicht genau sagen kann, wo es herkommt und was es mit mir tut. Und dieses Geschenk haben wir bekommen. Ich habe jetzt sehr weit ausgeholt. Wenn der Glaube also beides sein kann, man kann ihn fördern, indem man in Gemeinschaft mit Menschen ist, indem man betet, indem man die Bibel liest, indem man schlaue Bücher liest, indem man sich mit Gott beschäftigt und so weiter, aber das nicht mehr hält, dann ist ja die Frage, verliert man alles, schüttet man das Kind mit dem Bade aus oder aber schaut man einzelne Sätze an, bestimmte Dinge, bestimmte Sichtweisen. Und ich denke, was sich verändert hat, ist zuallererst mal dieses Bild, Gott ist ja in Ambivalenz beides, in unserer Vorstellung als Fromme. Er ist einerseits der Weltenherrscher, der das Universum in Händen hält, und auf der anderen Seite ist er das persönliche Gegenüber. Und in dem schlimmsten Verlust ist mir der Weltenherrscher total wichtig geblieben, auch weiterhin, weil er die einzige Verbindung zu Sarah war, die ich damals noch hatte. Deswegen habe ich manchmal abends im Bett gebetet, so nach dem Motto, und nimm meine Tochter von mir in den Arm, denn ich kann es jetzt nicht mehr. Also und man beißt nicht in die Hand, die einzige Verbindung ist zu deinem Kind, was du abgrundtief vermisst. So, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist aber, dass dieses persönliche Gegenüber, das dich schützt, das Gott seinen Engeln befohlen hat, darauf aufzupassen, dass dein Fuß nicht an einen Stein stößt, wohl aber nicht verhindert hat, dass wir gegen dieses olle Taxi stoßen. Das ist eine Spannung, die man nicht auflösen kann, die dann irgendwann dazu führt zu sagen, okay, offensichtlich ist das mit dem Schutz nicht so 1:1 gemeint, nicht mit dem realen Stein da unten und nicht für jede Person, sondern wir sind immer noch Teil eines Systems, einer Erde, auf der wir leben, die voller schmerzhafter Dinge ist und garantiert tödlich endet. Und dass man entsprechend diese Bilder hinterfragen muss. Und das führt natürlich, wenn man aus einer Frömmigkeit kommt, wie in meinem Fall einer gemäßig charismatischen Frömmigkeit, dann hat man sehr viele Sätze aufgesogen, die zum Beispiel sagen, wenn du nur dann, Punkt, Punkt, Punkt. So Wenn-Dann-Sätze. Und diese Wenn-Dann-Sätze sind das Erste, was bröckelt, würde ich sagen, wo man spürt, das geht so
da
nicht.
Da sind wir schon gleich ganz tief in der Materie drin. Und du bist auch ganz stark drin, das merken wir. Glaube zu konstruieren oder dekonstruieren bedeutet ja, die Konstruktion zu wechseln und zu neu bedachen, das Ganze neu zu konstruieren, ist eigentlich eine Dekonstruktion. Du hast in deinem Buch ein ganzes Kapitel zu dem Thema zweite Naivität geschrieben. Und da ist natürlich, wo es eine zweite Naivität gibt, muss es natürlich auch eine erste geben. Und ich habe bisher so diese erste Naivität immer so verstanden als das Geschenk des Grundvertrauens, wo der Christ aber lieber Vater ruft. Einfach das Geschenk anzunehmen, was du eben auch so gesagt hast. Also was ist für dich die erste Naivität, die auch ganz wichtig ist für unser Grundvertrauen? Und was ist die zweite Naivität? Was versteht man unter beiden?
Also das Bild kommt natürlich nicht von mir. Es ist in der Religionsgeschichte bereits geprägt worden von verschiedenen Leuten, kann man alles nachlesen. Und der Begriff der ersten Naivität beschreibt eigentlich genau das, dieses kindliche Vertrauen, das darf gerne auch mal naiv sein, es darf heruntergebrochen sein, es darf auch für einen Jugendlichen oder ein Kind verständlich sein. Und Grundvertrauen wächst nicht, indem man all die kritischen Fragen stellt, was noch sein könnte und wie möglicherweise die Ausnahme von etwas aussieht, sondern Grundvertrauen lernt man, indem man weiß, ich bin versorgt. Ich habe einen Vater und eine Mutter, die auf mich aufpassen, die mir Kleidung geben, dass ich nicht friere, die mir ein Dach über dem Kopf geben, dass ich nicht den Umständen, den Witterungsbedingungen einfach schutzlos ausgesetzt bin, die mich versorgen mit Nahrung, die mich versorgen mit dem, was ich zum Leben brauche, auch mit Liebe und Geborgenheit. So, das sind so Grunddinge und das ist im Glauben nicht anders. Ich glaube, dass Gott entsprechend diesen Menschen, die in dieser ersten Phase sind, gerade am Anfang auch besonders viele Gebetserhörungen schenkt. Zumindest habe ich das bei vielen Leuten so erlebt, dass am Anfang in den ersten Jahren des Glaubens Dinge geschehen, wo man sich fragt, wo sind die eigentlich hin? Ich bin jetzt 35 Jahre Christ, ich bin 30 Jahre Christ, 25 Jahre. Früher hatte ich nicht nur ganz viele von diesen emotionalen Momenten in der Anbetung, ja, spätestens seit dem Buch Generation Lobpreis wissen wir ja, dass gerade Jugendliche und junge Erwachsene extrem davon ihren Glauben inspirieren lassen und manchmal auch abhängig machen, dass sie diese Erfahrungen haben, in der Anbetung Gott emotional sehr nahe zu kommen. Und man kann schon die Frage stellen, wie hat das eine mit dem anderen zu tun, wenn ich dekonstruieren muss? Irgendwann habe ich dann den Glauben verloren oder habe ich dieses Urvertrauen verloren oder ist da eigentlich was anderes passiert? Und das ist schon mal so eine Erfahrung. Am Anfang machen Menschen oft auf wenig Gebete viele Erfahrungen und es gibt Phasen des Lebens, wo man auf viele Gebete wenig Erfahrungen macht und wo man dann schauen muss, was ist passiert, woran habe ich mich festgemacht. Also nochmal dieser Satz von vorhin, Glaube ist das feste Vertrauen auf die Dinge, die ich nicht sehen kann, funktioniert für ein Kind nicht. Ein Kind muss die Dinge sehen, damit Urvertrauen wächst, musst du sehen können, du musst fühlen können und schmecken können, wie freundlich der Herr ist, um es in diesem Bibelwort zu sagen.
Okay, und das war die erste Naivität. Was ist jetzt die zweite Naivität?
Die zweite ist, im Prinzip die Phase nach der Dekonstruktion. Also Dekonstruktion heißt für mich erst einmal alles in Frage zu stellen oder Frage stellen zu müssen, was nicht stimmig erscheint mit dem Leben, mit meinen Erfahrungen, mit dem, wie ich glaube und Theologie und meinen eigenen Erfahrungshorizont miteinander abgleiche. Und wenn ich spüre, das funktioniert nicht, ich muss bestimmte Sätze halten dem Leben nicht stand. Und ich das Gefühl habe, ich muss sie ablegen, damit ich mir selber treu bin oder anders, ich verleugne meinen Kopf, ich verleugne mein Herz und meine eigene Identität, wenn ich das weiter tue. Dann ist das erst einmal wie ein Verpuppungszustand, in dem ich nicht mehr ganz Baum bin und nicht ganz Borke, in dem ich im Prinzip nicht mehr Raupe, aber noch nicht Schmetterling bin. Und dieser Zustand, der fühlt sich erstmal wahnsinnig gelähmt an. Da hat man das Gefühl, man hat alles verloren. Man hat vor allem Beziehungen verloren. Und am Ende von dem Prozess kann aber stehen, dass man sagt, okay, ich bin durch die Fragen durchgegangen. Ich habe sie alle gestellt. Und ich spüre jetzt in all dem, dass es doch eine Art gibt, Gott vertrauensvoll zu begegnen, die Fragen gestellt hat. Nicht eine, die Fragen vermeiden muss, um kindlich vertrauen zu können, sondern die Fragen gestellt hat und dann befriedet wird mit dem Zustand, ich habe nicht für alles die Antwort, ich kann bestimmte Dinge nicht einordnen, ich setze mich in Relation zu einem Gott, so viel höher der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind seine Wege als meine und seine Gedanken als meine Gedanken. Und dann darin zur Ruhe zu kommen, dass ich das alles nicht verstehen muss und begreifen muss, um trotzdem vertrauen zu können. Das wäre für mich so der Anfang der zweiten Naivität.
Das klingt Wahnsinn. Also sage ich jetzt mal so, wenn ich mir das so überlege, weil viele Menschen in diesem Peter Rollins, ein irischer Theologe, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, der hat das mal mit so einem Feuer der Dekonstruktion. Also er hat das beschrieben, das Haus steht in Flammen. Und man muss, wenn man durchs Leben geht, einfach in dieses Haus der Flammen auch mal reingehen und diese Hitze aushalten, dieses Dekonstruieren, dieses Fragen. Das ist ja kein leichter Prozess. Ich erlebe im Moment, also ich weiß nicht, wie du das in deinen Social Media Feeds siehst oder diese ganzen Dings wahrnimmst, das ist fast so eine wie soll ich sagen, dass es Menschen gibt, die in diesem Feuer so drinstehen und diese Hitze so aushalten, das ganz offen darlegen, transparent darlegen, aber dann auch den Schmerz irgendwie mitteilen. Und da ist oftmals von so einer zweiten Naivität gar nicht das in Sicht. Also da hat man das Gefühl, die stecken in dieser Dekonstruktion, diesem Universum von Fragen fest. Du hast jetzt in deinem Buch geschrieben über die zweite Naivität, es ist die Haltung, Gott wieder zu vertrauen, weil man durch das Tal der Schmerzen, der Dunkelheit und der Gottesferne gegangen ist und einen größeren Gott als vorher wiedergefunden hat. Und wenn Menschen jetzt aber in diesem Zwischenzustand, diesem Kokon, finde ich ein tolles Bild, feststecken, was würdest du denen sagen? Also gibt es da irgendwas, wo du sagst, auch aus deiner persönlichen Erfahrung, was würdest du Menschen mitgeben, die da in diesem Kokon noch drin sind?
Das hängt, glaube ich, sehr ab von der eigenen geistlichen Prägung, die sie mitbekommen haben. Es gibt Menschen, die grundsätzlich mit einer weltfeindlichen oder weltfremden Haltung groß geworden sind, die sagen, diese Welt ist ein Jammertal und wir gehen auf den Moment zu, wo wir dann in der Ewigkeit all das nicht mehr erleben müssen und so. Und wenn man so in so einer weltfeindlichen oder weltfremden geistlichen Realität groß wird, dann hilft einem natürlich jetzt nicht der Hinweis, du musst trauern um das, was du verloren hast. Getrauert habe ich schon eine ganze Menge und sagen vielleicht, ich will endlich befreit werden zum Leben. Ich möchte endlich das Leben wahrnehmen. Und das kann eine Form von Dekonstruktion sein. Es kann aber auch diese Form sein, dass man eher sehr triumphalistisch seinen Glauben vorgelebt bekommen hat oder vermittelt bekommen hat und dass nie Raum war, das, was fehlt, das, was traurig ist, das, was wir an dieser Welt mit Schmerz verbinden, mit Weltschmerz buchstäblich, auch zu beklagen. Und solchen Leuten würde ich sagen, ihr müsst entdecken, dass in der Bibel Raum für diese Klage ist, noch und nöcher. Also das Urbuch der Psalmen spricht genau davon. 65 Psalmen sind Klagepsalmen und der Psalm 88 als rühmlicher Höhepunkt hat auch aber überhaupt keinen Funken von Hoffnung für die am Ende gerne noch dieses und dennoch bleibe ich stets bei dir, denn du hältst mich immer an der Hand und sollten mir doch Leib und Seele verschmachten, bist du doch alle Zeit meines Lebens Trost und Heil. Also bevor die Leute diesen Satz, der auch herrlich für ein Lobpreislied taugt, erwarten, der kommt halt da gar nicht vor. Und das ist ein Teil der Realität, die einem in der Bibel als seelsorgerlicher Begleiter entgegenkommen kann für die dunklen Zeiten, dass man überhaupt eine dunkle Zeit bleiben lassen kann für eine Zeit. Das ist etwas, was für einen Teil der Dekonstruktivisten super wichtig ist, das zu lernen. Egal, ob man von gewissen geistlichen Leitern oder von gemeindlichen Strömungen eher so Durchhalteparolen dann kriegt und so weiter nach dem Motto, noch ist es nicht in der sichtbaren Welt, aber in der unsichtbaren Welt ist dein Weg schon bereitet. Halleluja. So. Es gibt Leute, die genauso groß wachsen werden und als jemand, der in der charismatischen Domäne groß geworden ist und entsprechend auch mit der Wort- und Geistbewegung, also mit in Berührung gekommen ist, da ist ja genau das im Prinzip Teil auch der Lehre, dass man den eigenen Schwächen und den eigenen Begrenzungen und den eigenen Leiterfahrungen die Möglichkeiten Gottes gegenüber malt. Und manchmal führt das zu absurden Verkürzungen, wie zum Beispiel, dass wenn man nur genug Glauben hat, es dann nur noch halb so weh tut. Die Erfahrung lehrt einen aber, das ist Quatsch. Es tut oft noch mehr weh, wenn man sich diesen Menschen und diesen Erlebnissen stellt und diesen Leiterfahrungen stellt. Also ich würde sagen, für viele ist dieser Punkt überhaupt das zu beklagen und auch Gott entgegenzuhalten und ihn anzuklagen, ein wichtiger Bestandteil des Verarbeitungsprozesses, damit man eben nicht so erstarrt, weil keine Worte zu haben, ich sagte vorhin, keine Lieder zu haben, das führt dazu, dass die Beziehung zu Gott erstarrt und dass ich nicht mehr weiß, wie ich mich ihm nähern soll. Ich kann mich nicht dankbar nähern, weil ich im Moment keine Dankbarkeit empfinde. Ich kann mich auch nicht vertrauensvoll nähern, weil dieses Vertrauen an vielen Stellen brüchig geworden ist und ich meinem eigenen Vertrauen nicht mehr traue. Ich kann aber auf der anderen Seite auch nicht, ich traue mich auch aufgrund meiner christlichen Sozialisation oft nicht diese Klage Gott entgegenzuschleudern, die aber mein Weg wären, um mich zu befreien und ihn vielleicht neu zu entdecken und überhaupt diesen Satz zuzulassen, dass Gott das gut aushalten kann, was du da an Bruch empfindest und was du da an Vertrauens Losigkeit empfindest, kann schon so ein Weg sein, da wieder hinzukommen.
Ja, du hast es eben schon angesprochen, eben, dass wir für Lieder, dass Lieder der ersten Phase, oder ich spreche das jetzt nochmal so mit meinen Worten an, dass es Lieder für die erste Phase des Glaubens gibt, also für die erste Naivität, für das Grundvertrauen. Und viele, meiner Beobachtung nach, sind viele dieser Lobpreislieder genau immer nur auf die erste Phase hin beschränkt. Also das heißt, es wird immer nur die erste Phase gefüttert, um zu sagen, wie du vertraust, dass Gott für dich ist, dass dir nichts passieren kann. Aber kaum Lieder, die dich auf die zweite Phase vorbereiten, weil die kommt ja früher oder später. Also was bedeutet es eigentlich, wenn wir eine Musikkultur haben, die nur die erste Phase betont?
Ja, genau das, dass wir sprachlos werden in den Zeiten, wo es nicht mehr passt und dass wir das Gefühl haben, das Einzige, was uns dann noch halbwegs musikalisch durchtragen kann, sind die alten Schinken aus der Paul-Gerhardt-Zeit, weil die das nämlich damals selbstverständlich besprochen haben. Ich würde schon sagen, dass wir in der Pandemie jetzt eine Phase erlebt haben, wo selbst die Leute, die sonst sehr positivistisch Glauben beschreiben, anfangen in den Liedern auch das andere auszudrücken, wenn auch manchmal etwas mit nur 2, 3 Sätzen und eben nicht so, wie es ein Psalm wirklich täte, der Gott sein Unverständnis entgegenschleudert, aber dass da zumindest einige verstanden haben, ganz so geht's nicht. Wir müssen das Dunkle schon ein bisschen andeuten. Wenn man es natürlich dann mit 2 Zeilen aus Psalm 23 bewenden lässt, dann ist damit noch nicht viel gesagt, weil das ist, am Ende steht ja doch, ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da und so. Und genau diese Erfahrung macht ja der Dekonstruktivist nicht, das zu wissen oder das zu ahnen oder das versucht er ja gerade sich zu erkämpfen. Er weiß gar nicht, wo das hinführt und ob das alles funktioniert und passt und sein Bild, was er vom Glauben und von Gott gehabt hat, ob das funktioniert hat. Aber wenn Menschen dann solche Lieder schreiben, die das ausdrücken, dann trifft das erst einmal nicht immer auf fruchtbaren Boden in den Liturgien der Gemeinden, weil die sich das jetzt so stark angewöhnt haben, dass es diese anderen Lieder im Gottesdienst nicht mehr gibt und gerade ihren Gottesdienst oft als Celebrations definieren. Also gerade die Startup-Churches haben oft 30, 35 Lieder, die im ganzen Jahr nur gesungen werden. Und da willst du nicht 10 Klagelieder oder 5 Klagelieder unter den 30 haben, sondern du willst den Leuten eine Feel-Good-Time geben im Gottesdienst. Und diese Feel-Good-Time und diese Haltung der Postmoderne, den Quick-Fix zu suchen, die schnelle Lösung zu suchen, die steht dem natürlich im Wege, solche Lieder zu integrieren und zu sagen, die gehören mit in unsere Gemeindekultur. Was auch im Wege steht, ist, dass wir ich habe vorhin angedeutet, dass ein Großteil der Lobpreislieder geprägt wird durch charismatische Frömmigkeit und die lebt sehr stark nach einem Höher-Schneller-Weiter-Prinzip. Also sprich, dieses Näher mein Gott zu dir ist Programm. Immer wow. Näher an Gott heran. Also es gibt im Prinzip 2 Wege. Das eine ist, der Gläubige wird immer heiliger, wird immer mehr von der Welt abgesondert, nimmt immer mehr die Gestalt Jesu an. Und wenn er das nicht tut, dann ist Sünde schuld. Dann ist mangelndes Vertrauen schuld. Das Bild, was mir vom Leben entgegenkommt und von der Bibel entgegenkommt, ist aber anders. Es läuft, dass das Leben nämlich in Wellen verläuft, in Bergen und Tälern. Und dass das ganz normal und auch gesund ist und nicht sündhaft, sondern einfach nur eine Konsequenz daraus, dass wir auf dieser Erde leben. Und diese Haltung, wenn man die 2 Dinge mal abgleicht, höher, schneller, weiter, eine Diagonale, die immer näher zu Gott führt, wenn ich möglichst asketisch lebe, bete, alle die guten Sachen mache, die befruchten sind dafür, eine Beziehung zu Gott zu pflegen, dann gegen die Haltung, okay, es ist normal im Leben, dass es Berge und Täler gibt, dass wir Verlusterfahrungen haben, dass wir Zeiten sind, in denen wir Gott nicht so nah sind. Und das ist, glaube ich, das größte Problem, dass diese Unterschiedlichkeit in den Phasen des Lebens in Liedern nicht beschrieben wird, dass sie oft viel zu vollmundig sind und dass wir oft von unserer eigenen Beziehung in denselben Superlativen reden wie von Gott. Das ist etwas, was in all den Liedern vorkommt, die ich über die Jahre so wahrnehme, die besonders erfolgreich sind. Das sind Lieder, ich gebe alles, ich gebe mich komplett hin. Keiner ist so, nie habe ich so gefühlt, du bedeutest mir alles. was ja im Umkehrschluss bedeuten könnte, mein Ehepartner bedeutet mir nichts. Denn alles ist 100%, da bleiben 0% übrig. So, ist aber eben nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist, Gott bedeutet mir unfassbar viel, aber Menschen bedeuten mir auch unfassbar viel. Und das gegeneinander auszuspielen, diese Zwangsläufigkeit dessen, dass wenn ich Gott mein Leben gebe, dass dann trotzdem noch ganz viel Leben da ist, um es anderen Menschen zu verströmen und dass das Teil einer geistlichen Realität ist, dass wir oft auch mit solchen Höhersteller-Weiterliedern unseren eigenen Selbstwert abwerten. Martin Pepper schreibt darüber sehr, sehr gut, zu sagen, wenn ich Gott etwas hingebe, ist immer noch 100% von mir übrig. Es ist nicht so, dass ich dann nichts mehr bin. Ja, und so. Und das sind alles Dinge, die so eine geistliche Realität ausdrücken und die dann oft versucht werden, von Predigern in der Predigt auszudrücken, wohl wissend, dass die Lieder ein bisschen schwach auf der Brust sind, sie auszudrücken.
Wir kommen kaum dazwischen, Arne, wenn du anfängst, merken wir gerade jetzt. Also du hast schon ein klares Wording und ist schon immer eine Mini-Predigt also auch drin. Also man merkt, dass du lebst da unglaublich drin, hast da viel nachgedacht.
Ich muss mich zurückhalten, immer Applaus zu geben zwischendurch,
weil
ich vieles davon sehr, sehr, sehr gut, sehr, sehr gut fände und sehr fundiert. Also stark, danke.
Aber ich möchte eine Frage nochmal nach. Wie sieht denn ein Gottesdienst aus, der die erste und die zweite Phase berücksichtigt? Wie müsste man den gestalten? Also ein Gottesdienst, in dem auch Menschen, die in der zweiten oder in der dritten Phase sind, also der ausgewogene ist. Wie kommen wir da hin?
Ich glaube, man muss einfach ein bisschen die Demut haben, auch in einer modernen Zeit von den Kirchen zu lernen, die 2000 Jahre lang an Liturgie geschraubt haben. Und dann neu überlegen, wie man Liturgien neu gestaltet, damit die auch für Menschen in unserer Zeit relevant wahrgenommen wird. Liturgie hieß erst einmal, und das ist fast identisch, ob in der protestantischen Kultur oder in der katholischen Kultur, dass in einem Gottesdienst alles vorkommt. Es kommt das Gloria vor, es kommt das Kyrie vor, also es kommt das vor, dass man Gott von Herzen lobt, es kommt vor, dass wir das Herr erbarme dich erbitten. Und das heißt, wir müssen im Prinzip mal die Frage stellen, wie können wir diese unterschiedlichen Akzente, die in einem geistlichen Geschehen liegen, also anders, man hat 200 Leute, die da im Gottesdienst sitzen. Von denen kann man schon statistisch davon ausgehen, dass es einem gewissen Teil gut geht und die gerade Gott auch ihr Herz entgegenschleudern wollen voller Freude. Und dass es genauso einem Teil gibt, den es gerade richtig beschissen geht, weil sie Brüche erleben, weil sie sich gerade getrennt haben von jemand, weil sie gerade den Tod eines lieben Menschen betrauern müssen, weil sie gerade einen Job verloren haben oder so weiter. Weil alle diese Dinge ja genauso passieren wie da draußen. Und das heißt in der Konsequenz, wir müssen Räume schaffen, und davor haben viele Leute Angst, Räume zu schaffen, die diesen unterschiedlichen Dingen, die passieren in unserem Leben, Ausdruck verleihen. Also zum Beispiel eine Frage hat mir Hausertalk im Podcast damals gestellt, wo passt denn das Leid als fester Ort in den Gottesdienst? Und da habe ich gesagt, wenn es für mich einen Ort gibt, wo das am allerbesten zum Ausdruck kommt, dann ist es im Abendmahl. Weil ich habe rein erfahrungsmäßig, ich habe 2014 im Winter noch ein paar Konzerte gegeben und am Ende in Ostwestfalen kam mir jemand entgegen und der hat mir so ein kleines Holzkreuz in die Hand gedrückt und hat gesagt, Arne, du kannst es vielleicht gebrauchen. Und ich bin überhaupt kein Symboliktyp, aber ich habe dieses Kreuz genommen, das ist so ergonomisch geformt und habe es immer wieder, wenn ich das Gefühl hatte, dass mich die Situation überwältigen will und mich auch mein Schuldempfinden überwältigen will, habe ich dieses Kreuz umklammert und habe gesagt, Jesus, wenn du alles getragen hast, dann brauche ich jetzt dich, um das zu tragen, was ich selber nicht tragen kann. Und genau das ist für mich die Brücke geworden, um zu sagen, das Abendmahl ist der perfekte Ort für mich im Gottesdienst, nicht nur den Triumph Gottes am Kreuz zu besingen und nicht nur den Sieg über Tod und über Sünde und all das, was uns von Gott trennen kann, zu besingen, sondern auch zu feiern, dass Gott sich bis ins Letzte mit uns und unserer Schuld und unserem Leid identifiziert, weil er sonst diesen Schritt nicht gegangen wäre. Also zu sagen, wir nehmen auch das, was erstmal in einer bestimmten Weise oft geprägt ist und lesen das andere eben auch da drin, was auch geschehen ist, dieses Entgegenkommen, diese Gnade, die Gott an der Stelle zeigt. Und auf diese Weise kann man, finde ich, gerade in Gemeinden, die sonntäglich das Abendmahl feiern. Wäre das so ein schöner Ort, das immer wieder zu tun. Ein anderes sehr tolles Bild, was ich kennengelernt habe von dem Ehepaar, was uns durch den Abschiedsgottesdienst von Sarah durchgeführt hat. Das hat jedes Jahr und auch im Folgejahr die Menschen, die im letzten Jahr jemand verloren haben, eingeladen, in besonderer Weise zum Ewigkeitssonntag zu kommen und zum Ausdruck zu bringen. Und das fand ich wunderschön, auch wenn wir damals nicht hingegangen sind, weil wir in eine andere Gemeinde gehen und so weiter. Aber allein dieses Bild, diese großen Feste auch des Kirchenjahrs ernst zu nehmen und Räume zu schaffen für die unterschiedlichen Realitäten.
Das höre ich ganz, ganz stark. Ich danke dir sehr, Arne, weil ich jetzt auch, also wenn ich dein Bild von der ersten Naivität und der zweiten, das du ja auch so nennst, sehe, dann höre ich da auch raus, dass es in gottesdienstlichen Veranstaltungen, in Gemeinschaften Räume geben muss für die erste und die zweite Naivität, dass man im Prinzip sagen kann, okay, wir sind als ganze Menschen unterwegs mit allem, was da drin ist. Klammer auf, ich muss die ganze Zeit dran denken, dass in Klöstern oftmals im Jahreslauf die Psalmen sehr, sehr oft durchgebetet werden, und zwar alle 150. Also ich verbringe regelmäßig Klosterzeiten, wo ich mich ein paar Tage zurückmache, und da bin ich immer wieder erstaunt darüber. In wenigen Tagen bin ich bei 30, 40 Psalmen, die gebetet werden, und wo diese ganze Fülle, eben die Klagepsalmen, aber auch die Lobpsalmen, irgendwie nebeneinander stehen und auch da sein dürfen. Von daher merke ich, dass da ganz viel Resonanz bei mir ist. Und ich kann mir vorstellen, auch für viele Gründerinnen und Gründer oder Leute, die unseren Podcast hören, wir sind ja Gründercast, da gibt es ganz viele Leute, die sich fragen, wie kann Gemeinde aussehen, wie können wir Gemeinde neu gestalten, oder wie kann Gemeinde in eine Richtung gehen, und zu sagen, wir schaffen Räume für die erste und zweite Naivität.
Bevor Arne jetzt anfängt, schalte ich mich einfach mal dazwischen.
Ja, klar.
Weil da habe ich eine interessante Erfahrung gemacht. Ich war auch im Kloster Münster-Schwarzach, also wo Anselm Grün ist. Und dann hatten wir ein paar Tage mit einem spirituellen Begleiter. Und morgens um 5 ist die erste Gebetszeit gewesen, so meiner Erinnerung nach, also mitten in der Nacht. Und die Mönche, die da reinkamen, die haben so einen bestimmten Schritt, wie sie reingehen, und dann hatte ich so den Eindruck, die schlafen noch beim Beten oder die beten beim Schlafen. Man wusste nicht so ganz genau. Also, und dann habe ich das meinem spirituellen Begleiter da gesagt, und dann sagte er mir einen Satz, der meine freikirchliche Seele wirklich berührt hat. Er sagte, das Gebet der Psalmen trägt den Beter und nicht der Beter das Gebet. Also das war wirklich ein Satz, der gesagt hat, hey, stimmt, für die Phasen des Lebens, wo wir gar nicht beten können, trägt das Gebet den Beter. Und das ist die Aufgabe der Psalmen. Kannst du dem was abgewinnen, Arne?
Ja, ich kann was damit anfangen. Wir sind ja nun ein bisschen jenseits der 40, und damit verbunden wird Liturgie auch wichtiger, weil wir spüren, diese Gebete, die zum Teil vor vielen Jahrhunderten formuliert worden sind, haben den Test der Zeit bestanden. Das ist nicht so wie manches frische Wort, was im Moment ganz knackig und modern erscheint, aber was vielleicht nicht groß Bestand haben wird. Und das geht aber Jugendlichen natürlich nicht so. Ich glaube, es gibt eine gewisse, eine Erfahrung, dass die Älteren wiederum denken, okay, was wir damals erlebt haben, das war naiv, das war nicht ganz reflektiert, das war zu schwarz und weiß. Da haben wir vieles von dem, was wir heute nicht wissen, noch nicht gewusst. Und entsprechend sind wir heute auf einer anderen Stufe angekommen. Und das finde ich ein bisschen gefährlich, weil in den Geschichten der Kirchen auch die Leute, die in den jungen Jahren waren, oft große Dinge bewegt haben für Gott. Und wenn ich daran denke, was manche Lieder geschrieben worden sind von 20-, 22-Jährigen, zum Beispiel von einem Matt Redman, als der Anfang 20 war, das sind großartige Dinge, die viele Tausend und Zehntausende von Christen inspiriert haben. Das heißt, es muss einen Weg geben, mit dem Leben Erfahrungen zu sammeln und sich weiterzuentwickeln, ohne das abzuwerten, was in der frühen Phase, in der ersten Naivität passiert ist, und Menschen auch zuzugestehen, dass sie in anderen Lebenszyklen auch eine andere Art des Vertrauens leben. Das finde ich das Schwierige. Also nochmal zu der Frage zurück, befreit zu einem ehrlichen Glauben, der trägt. Wenn das damals nicht ehrlich war, was ich gesagt habe, dann muss ich davon befreit werden. Aber wenn es damals ehrlich war, dann ist es eher die Frage, ist es jetzt noch mein ehrlicher Ausdruck und muss ich den vielleicht verändern? Muss ich da vielleicht Hand anlegen und neue Sätze in mein Herz fallen lassen, damit den neuen, den anderen Gegebenheiten Rechnung getragen wird in meinem Leben.
Ja, ganz wichtig, genau. Man macht neue Erfahrungen und bewertet die neu, ohne die anderen zu entwerten. Das ist sehr, sehr zentral. Ich lese mal aus deinem Buch vor. Mal gucken, ob du dich noch erinnerst. Kapitel Anbetung und Authentizität. Da schreibst du, die Hybris einer überbetonten Nahbarkeit Gottes ohne heilige Distanz und menschliche Unzulänglichkeit führt nicht zuletzt auch zu einer Anbetungskultur, in der oft unhinterfragt in denselben Superlativen von der eigenen Nachfolge gesungen wird wie von Gott selbst. Hatten wir jetzt eben schon ein bisschen, merke ich gerade. Aber kannst du zu dieser überbetonten Nahbarkeit Gottes nochmal was sagen?
Es ist halt viel mehr sexy, dass Gott immer da ist, dass er dich immer sieht, dass er immer deinen Bedürfnissen begegnen will, dass er dich mit Liebe überschüttet und so, als zu sagen, und manchmal fühlst du es nicht, manchmal siehst du es nicht, manchmal hast du das Gefühl, das ist geendet, manchmal verzweifelst du an den Lebensumständen und daran, dass du dir daraus keinen Reim machen kannst und so weiter. Und deswegen hat in der modernen Worship-Kultur haben die meisten Leiter und Verantwortlichen sich entschieden, das eher unterzubetonen und eher überzubetonen, dass Gott aber da ist. Und man denkt dann gerne an dieses wunderschöne Kavol-Poster und in den Zeiten, wo du nur eine Spur Füße im Sand siehst, hat er dich getragen und so weiter. Du hast es halt noch nicht gesehen und so weiter. Und da ist ja auch in der Nachbetrachtung und in diesem Angekommensein in der zweiten vertrauensvollen Naivität, dann oft ein Amen zu hören von uns. Aber nicht in der Phase selbst. Das hilft niemandem, der mittendrin steckt. Das genau. Hilft niemandem. Ja?
Deswegen sagst du übrigens, wir brauchen eine Anbetungskultur, die weniger vollmundig daherkommt. Also wie sieht sowas aus?
Zuerst einmal bei den Songs, die ich aussuche. Oder wenn du Songwriter bist, die du schreibst. Nimm mal die Klischees raus, nimm mal die keiner alles, jeder, nimm mal die ganzen Superlative raus, die sich nicht zwingend und direkt auf Gott beziehen. Weil ich glaube, wir brauchen dieses Grundvertrauen, dass Gott so ist, aber selbst dann reiben wir uns daran, dass wir das eben nur bedingt wahrnehmen und wird etwas vorsichtiger mit einer Willensaufforderung. Die meisten Leute, die das sich anhören, wenn ich das erzähle auf irgendwelchen Vorträgen oder Kongressen oder so, sagen mir, ja, Arne, aber das ist ja eingepreist. Also wenn ich sage, ich gebe dir mein ganzes Leben, dann ist doch klar, dass das heißt, ja, ich will das, ich möchte das gerne. Das ist eine Absichtserklärung oder so. In dem Moment, wo du die Absichtserklärung nicht nur Absichtserklärung sein lassen willst, sondern auch wirklich es als solche formulierst, Herr, ich möchte gerne, ich will das gerne, so, ich würde das gerne. Ich weiß nur, ich kann oft nicht. So oft wann immer ich diese Einschränkung bewusst singe, macht sie was anderes mit mir, als wenn ich sage, ich gebe dir alles und den Rest denke ich mir mit. Das ist das Kleingedruckte, dass es nicht immer klappt oder dass die und die Paragraphen von dem Sale ausgenommen sind, den ich da gerade vollmundig angeboten bekomme. Nie war es so billig wie heute. Also ne, das ist so ein bisschen dieses Ding, dass wir in der Form, was wir formulieren, wie wir singen, was wir auch im Gebet selber sagen, dass wir vorsichtig sind. Du bist Gott, wir sind es nicht. Ja, das ist so ein bisschen die Grundlage dafür und das hat auch was mit Demut zu tun. Ich glaube, dass wir diese Demut oft nicht so mögen, weil sie uns vor Augen führt, wie groß der Abstand zwischen Gott und mir ist.
Also ich bin super dankbar für das Gespräch, weil ich einfach sagen kann, ja, Demut ist ein sehr, sehr wichtiges Wort und vielleicht auch wie so ein Gegengift gegenüber unserer Überbetonung des Selbst. Das haben wir mal mit Studenten gemacht, gerade mit modernen Anbetungsliedern, die auch immer wieder das Selbst so in den Vordergrund rücken und auch dieses Feel-Good-Element. Ich kann mich erinnern, dass ich mit einem, ich sage jetzt nicht die Gemeinde, in der er ging, in Zürich mit einem Lobpreisleiter fast schon gestritten habe in einer Vorlesung, der mir genau das gesagt hast, was du jetzt gesagt hast. In der Anbetung hat es nichts verloren. In der Anbetung hat Leid, Trauer, Klage, hat nichts verloren. Wir konzentrieren uns auf Gott und nehmen von ihm nur das Positive und schauen nur auf das, was er gibt. Weil ansonsten, ja, dann ist es ja wie so, wir versagen letztlich an den Leuten, die in den Gottesdienst reinkommen. Und ich hab gekontert und habe gesagt, genau dann versagen wir, wenn wir ihnen nicht die komplette Breite von Emotionen da bieten. Wenn wir ihnen nicht, wie in dem Psalm, und dann habe ich ihm die Frage gestellt, wie viel Klagepsalmen gibt es? Und er wusste es nicht. Ich habe gesagt, es gibt sehr viele. 65 sind nur die reinen Klagepsalmen. Da kommen noch andere mit Trauer und mit Zorn und großen Gefühlsausdrücken. Also man kann sagen, dass nahezu die Hälfte aller Psalmen auch dieses Thema thematisiert. Du hast in deinem Buch ein Kapitel auch über dieses Leid, vom richtigen Umgang mit dem Leid. Und da möchte ich gerne dir nochmal die Frage stellen. Du schreibst von einer barmherzigen Theologie. Was ist für dich barmherzige Theologie? Und vielleicht im Umkehrschluss auch, was wäre eine unbarmherzige Theologie? Und warum schreibst du dieses Kapitel in dein Buch mit rein? Das finde ich einfach den spannenden Gedanken. Genau.
Ich habe 3 Jahre nach dem Tod unserer Tochter ein Buch veröffentlicht, Mitten aus dem Leben, und eine CD dazu, die sich meiner eigenen Verarbeitung des Themas gewidmet hat, und habe es bewusst unter der Prämisse getan, dass ich noch nicht am Ende der Reise, sowohl der Verarbeitung als auch des Lernens mit der Lücke zu leben, angekommen bin, sondern dass das nur ein Etappenziel ist, was ich versuche auszudrücken, und habe dann begonnen, Konzertlesungen zu geben, und die haben weit über 15.000 Menschen gehört im Laufe der Jahre und sehr, sehr stark darauf reagiert. Ich habe keinen Abend fast, an dem nicht irgendwelche Menschen mit Tränen in den Augen mir gegenüberstanden und mir erzählt haben, wie sie ihr Kind verloren haben und was das mit ihnen gemacht hat. Mhm. Und diese Menschen haben ganz, ganz viel Trauer artikuliert darüber, dass sie einem großen Tabu begegnen in der Gemeinde, dass die Leute oft überhaupt nicht wissen, wie sie damit umgehen, wie so eine Begleitung aussieht, und dass, wenn eine Begleitung stattfindet in Leid- und Trauerfragen, sie oft sehr aus Phrasen besteht, aus vorgefertigten Sätzen. Zum Beispiel, ist es nicht schön zu wissen, dass dein Kind jetzt bei Jesus ist, zum Beispiel. Ein Satz, den man keinem Vater und keiner Mutter sagen darf, die mitten in der Initialphase der Trauer sind. Weil selbst wenn sie es selbst empfinden, das einfach nur ein Teil der Realität ist. Wir sind leider gar nicht gut drin, als Fromme scheinbar anzuerkennen, dass Glaube und Trauer zwei Seiten einer Medaille sind, die man nicht gegeneinander ausspielen darf, um weltfremd zu werden. Mhm. Und das heißt, wir haben einen großen Nachholbedarf da drin, zu wissen, warum bei Hiob steht, dass die Freunde erstmal 7 Tage ihre Oberkleidung zerrissen und geschwiegen haben und geweint haben. Und als sie dann nach 7 Tagen begonnen haben zu reden, da hat man das ganze Ausmaß gemerkt, dass sie keine Worte haben und dass das zu nichts führt, sondern im Gegenteil eigentlich ziemlich ein Schuss nach hinten war, weil es einfach erstens nicht drauf ankommt, weil Worte oft nicht trösten, weil Menschen zuerst die Zuneigung brauchen und die Nähe brauchen und Worte nur ganz wenig ausrichten können und es gerade diese praktische Hilfe und praktische Not ist, praktische Hilfe in der Not ist, die Menschen aufrichtet und die ihnen hilft. Das könnte ich jetzt im Detail erzählen, was das bei uns war, dafür haben wir die Zeit nicht. Aber zur Frage zurück, eine barmherzige Sicht haut nie Bibelstellen um die Ohren. Eine barmherzige Sicht sagt nie, der gute Gott hat dich aber gesehen, Punkt, Punkt, Punkt. Sondern eine barmherzige Sicht betont, dass Jesus sah die Not der Menschen und weinte, weil sie wie ein Hirten ohne Herde waren. Eine barmherzige Sicht sagt, wenn du gerade alle Hoffnung verlierst, dann sage ich nicht, dass das aber doch Unglaube ist, der gerade von dir Besitz ergreift, sondern dann nimmt man eher das in den Blick, dass als Mose die Kraft erlahmte, im Blick der Israeliten, die da kämpften und am Verlieren waren, und dann kamen die anderen beiden und haben ihm die Hände hochgehalten, und solange sie ihm die Hände hochgehalten haben, solange ging die Schlacht auf die Gewinnseite der Israeliten über und so. Da steckt eine ganz tiefe Symbolik dahinter, dieses gegenseitig Tragen, wenn du gerade nicht gehen kannst, wenn du gerade nicht vertrauen kannst, wenn du gerade am Ende deines Glaubens angekommen bist, dann halte ich dir die Hände hoch, denn das ist der wahre Inhalt oder das wahre Wesen von Gemeinschaft. Und zu sagen, es steckt eine enorme Kraft da drin, es gibt einen Grund, warum wir oft effektiver und besser und glaubensvoller, vertrauender für andere Menschen beten können als für uns selbst. Und das, dass das den anderen füttern viel leichter ist, manchmal, wenn einem es so erscheint, als ob Gottes Hilfe weiter weg ist, als sich selber das alles zukommen zu lassen und für das eigene Gut, Wohlergehen sorgen zu können. Das ist ein tiefes Geheimnis von Gemeinschaft. Und barmherzig zu sein heißt, den Menschen nie Vorhaltungen zu machen, die gerade am Ende angekommen sind. Noch ein anderes Beispiel. 4 von 5 Ehen zerbrechen in Deutschland an dem Verlust eines Kindes. In Amerika sind es 19 von 20. Also ganz viel Drama liegt allein da drin, als Partner zu erkennen, dass in der größten Krise meines Lebens der, von dem ich es am ehesten erwarten würde, dass er mich trägt und versteht, es nicht kann, weil er anders umgeht und anders trauert. Und wenn ich dann jetzt mir anhöre, dass so nach dem Gutdünken von Gemeinden, die sagen, ja, aber wenn die Ehe zerbricht, dann lag auch geistlich was richtig schief und so. Und viele haben das ja so gehandhabt mit Menschen, die durch Schweres hindurch mussten. Das geht einfach nicht. Es geht nicht, dass man Menschen diese Vorhaltung macht. Ich kann bis zum Ende meiner Tage Menschen, deren Ehe aus verschiedensten Gründen nicht gehalten hat, nicht Vorhaltung machen, dass sie damit das Gesetz, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden, gebrochen haben. Sondern ich kann nur sagen, ich bin ein Begnadigter. Ich bin einer, der den großen Segen erlebt hat, dass unsere Ehe nach all diesen Jahren der Trauer nicht zerbrochen ist, sondern wir jetzt über 30 Jahre verheiratet sind. Und ich kann nur sagen, ich verstehe jeden, dessen Ehe gefährdet ist, denn unsere hing am seidenen Faden und es hätte die Möglichkeit gegeben, dass sie zerbricht. Und dass ich jetzt eine Erfolgsgeschichte erzählen kann, heißt nicht, dass ich nicht mit ein bisschen mehr Pech oder ein bisschen falschen Entscheidungen oder so genau die andere Geschichte jetzt erzählen würde im Podcast.
Barmherzigkeit, eine barmherzige Theologie. Das ist, merke ich, das ist wie wenn man in einem stickigen Raum das Fenster aufmacht und plötzlich frische Luft reinkommt. Gerade in solchen Prozessen, dass man nicht noch oben einen drauf kommt. Ich verstehe jetzt nochmal mehr, warum das Kapitel für dich auch so wichtig ist. Danke.
Das glaube ich, wenn man älter wird und manches jetzt bewältigt hat und manches auch geschenkt bekommen hat, dass man eben auch nicht mehr so vollmundig in vielen Dingen ist. Ja? Und der Stolz hat schon eine Menge Abstürze gehabt. Denn also Stolz durch das Leben wird manchmal doch durch das Leben gebrochen. Wir sind auch am Ende, Arne. Und beim Ende heißt es, hast du ein finales Evangelium, eine gute Nachricht für unsere Hörer zu diesem Thema? Was wäre heute dein Evangelium für unsere Hörer?
Dass Jesus der unfassbarste, geilste Typ war, der je über diese Erde gelaufen ist und dass an ihm und an seiner Art, mit Menschen umzugehen, Maß zu nehmen, immer noch das Heilsamste ist, was wir uns als Vorbild geben können.
Wow. Ja, dem können wir nichts mehr hinzufügen. Außer den Hinweis, wenn du als Zuhörerin oder als Zuhörer einfach sagst, Mensch, ich fand das so spannend, dann von Arne auf www.arnekopfermann.de findest du Musik, findest du die Infos über Konzertlesungen, über Gottesdienste. Arne, du bist ansprechbar, du bist einladbar. Du bist super breit aufgestellt. Wir haben am Anfang 4, 5, 6 Bereiche gehört, von denen du begeistert erzählt hast. Das lohnt sich auf jeden Fall. Und das möchten wir am Schluss auch nochmal, auch in dieser ganzen Reihe über Dekonstruktionen einfach nochmal sagen. Informiert euch, nehmt Menschen wie Arne und andere einfach mit rein. Das lohnt sich auf jeden Fall, über die erste und die zweite Naivität ins Reden zu kommen, Räume zu schaffen. Klaus, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bin völlig überwältigt. Ich bin sehr, sehr dankbar. Dir nochmal deswegen zum Schluss ganz, ganz herzlichen Dank, Arne, für deine Zeit, die du mit uns hier genommen hast, für deine Gedanken. Finde ich einfach stark.
Dankeschön.
Absolut. Arne Kopfermann, ein Musiker, ein Lobpreisleiter, ein Produzent, ein Ehemann, einer, der sein Leben verarbeitet hat und weiterverarbeitet und weiterdenkt und der das Ganze auch noch in viele Worte fassen kann. Vielen, vielen Dank, lieber Arne Kopfermann.
Das war der Gründercast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile sie doch über den Social-Media-Kanal deiner Wahl und gib uns einen Like. Dankeschön dafür.